Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Ja, Punkt 11 Uhr.
Ja, genau. Und heute haben wir wieder den zweiten Sonntag im Monat. Aber das ist der erste Monat im Jahr, nämlich der Januar. Und das bedeutet für uns, einfach mal zurückzublicken, was war eigentlich beim Lokaltermin im Jahr 2017 so los? Welche Themen hatten wir? Welche Themen gab es in Ulm? Und ein neues Jahr bedeutet ja auch immer Abschied vom alten Jahr. Deshalb habe ich heute zu Beginn Titel ausgewählt, die sich mit dem Thema Abschied befassen. Ja, und wer bin ich? Ich bin die Eva Glate und mich begleitet heute der Michael Trost.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Trost. Ja, und Eva sagt schon, wir haben den Jahresrückblick. Eva, weiter zu dir.
Ja, und wir beginnen gleich mit Musik, nämlich mit Cyndi Lauper, Time After Time. Und, ja, und ihr seid richtig auf FreeFM beim Lokaltermin und wir haben heute den Rückblick auf das Jahr 2017 im Programm. Aber zu Beginn möchten wir nochmal auf die letzte Sendung des Jahres 2016 zurückblicken, in dem nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema auf der Tagesordnung stand. Nämlich, das war ein Interview mit Dr. Frank Pinsler von der, Dr. Frank Pinsler von der UWS und Andreas Heib von der NUVOG in Neu-Ulm. Und da haben wir einfach mal geguckt, wie sieht es denn mit dem sozialen Wohnungsbau in Ulm und in Neu-Ulm aus. Ja, es ist ja so, dass die sozialen Bauträger, dass die kommunalen Bauträger den Löwenanteil am sozialen Wohnungsbau schultern, am geförderten Wohnungsbau. Und gerade zum geförderten Wohnungsbau wurde in diesem Mai ein sehr wichtiger Beschluss im Gemeinderat gefasst, nämlich, dass bei neuen großen Bauprojekten 30% geförderter Wohnungsbau sein soll. Das ist ein sehr wichtiger Beschluss, der 100%ig unterstützenswert ist. Gut, es kann immer noch ein bisschen mehr sein, aber die 30% sind schon einmal eine Ansage. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn alle Bauträger und Investoren dazu verpflichtet werden, ohne Ausnahme. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem neuen Bauprojekt Magirusstraße, also Gummiwalz? Was ist mit den Sedelhöfen? Was ist mit den Dichtervierteln? Und in Wieblingen sollen geförderte Wohnungen entstehen und dort war ein Gespräch mit Bürgern. Und was war dort wieder die große Frage? Stellplätze. Solange wir beim Thema mit Stellplätze verhaftet bleiben, kann da natürlich nichts passieren. Und wir brauchen eben auch eine Verdichtung. Da wird noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Aber eins ist sicher, wir brauchen den geförderten Wohnungsbau. Und dieses Thema wird uns sicherlich noch wie ein roter Faden durch viele Sendungen begleiten. Im Februar war gleich wieder ein großes kommunales Ulmer Thema auf der Tagesordnung. Wir haben 2 Stunden lang diskutiert über die Ansätze, die im Kulturentwicklungsplan der Stadt Ulm verankert sind. Zu Gast waren Nicole Pflüger, sie ist Sprecherin des Arbeitskreises Kultur der Stadt Ulm, Lena Christin Schwelling, grüne Stadträtin und Mitglied im Kulturausschuss, Ralf Milde ist auch im Kulturausschuss, allerdings für die FDP, Philipp Reis von Underground Movement und Daniel Grünauer vom Theater Ulm. Zeitgemäße Kulturpolitik, kulturelle Teilhabe und das Sichtbarmachen von Kultur. Das sind sehr wichtige Fragen für Ulm. Hier geht es um das Möglichmachen einer neuen, freien Kultur. Kultur, die sich ihre eigenen Räume erobern will. Und es geht darum, Ulm diese reichen kulturellen Schätze zu erhalten. Allen Menschen der Ulmer Stadtgesellschaft sollen die Türen dazu offen stehen. Das heißt, wir müssen uns um die kulturelle Teilhabe kümmern. Viel Gutes gab es da zu berichten. im letzten Jahr. Stellvertretend möchte ich hier die junge Ulmer Bühne nennen, das Museum Ulm, die Mitgehbörse, den Kulturpunkt und die Kulturlotsen. Das sind alles sehr gute Beispiele. Allerdings muss ich bemerken, dass von der Aufbruchsstimmung nicht mehr viel vorhanden ist, denn die Diskussionen waren doch von sehr viel Ideen geprägt. Bitte, lasst den Kulturentwicklungsplan nicht in der Schublade verschwinden. Und gerade in der kulturellen Teilhabe sind viele wichtige Fragen noch nicht geklärt. Da geht es zum Beispiel um die kulturelle Teilhabe von Geflüchteten, von Menschen, die neu in Ulm ankommen, und die kulturelle Teilhabe gerade von Heranwachsenden, also die so in dem Zwischenalter sind, die keine Kinder mehr sind, aber auch noch keine Erwachsene. Gerade die müssen an die Kultur herangeführt werden. Da geht es um Kommunikationsformen. Bitte an alle Beteiligten, nehmt den Schwung der Diskussion wieder auf. Und auch an dieser Frage werden wir weiter dranbleiben im nächsten Jahr. Ja, jetzt hören wir wieder etwas Musik von Ketka, 48 Stunden. Ja, und weiter geht's bei Radio Free FM mit dem Jahresrückblick der Redaktion Lokaltermin. Ja, wir sind jetzt gerade im Frühling angelangt. Und was macht man im Frühling? Da putzt man sein Fahrrad. Und genau dazu hatten wir im März Gäste eingeladen. Nämlich Friederike Christian, das ist die Fahrradbeauftragte der Stadt Ulm, und Peter Beckmann, er ist Fahrsicherheitstrainer beim ADFC in Ulm. Im Mittelpunkt standen natürlich die 5. Fahrradaktionstage. Ja, und Ulm hat eine Fahrradbeauftragte. Und das ist auch gut so. Denn obwohl sich einiges getan hat, gibt es noch vieles, was uns nicht befriedigen kann. Viele Gefahrenstellen in der Stadt, die beseitigt gehören. Aber, wie gesagt, es tut sich auch etwas. Sukzessive kommen immer mehr reine Fahrradstraßen dazu. Wie zuletzt die Zeitblumenstraße. Aber leider bleibt das eben Stückwerk. Es sind immer kleine Straßen, aber der große Guss fehlt. Ja, und es können auch Mängel gemeldet werden. Das finde ich prima, denn das zeigt, dass ein Prozess in Gang gekommen ist. Und das ist die Politik des Gehörtwerdens. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Transformation des Verkehrs. Und da ist der Umstieg auf das Rad ein wichtiger Teilaspekt. Denn in keinem anderen Bundesland gibt es so viele Klimaschäden wie in Baden-Württemberg. Da kann man nur sagen, es ist Zeit, umzusteuern. Und nicht bei Diskussionen um neue Baugebiete immer als einzige Frage die Frage nach den Autostellplätzen zu stellen. Dass Fahrradstellplätze jetzt auch ein Muss bei der Planung sind, das stimmt optimistisch. Im Mai hatten wir das Thema Asylpolitik. Und das durfte ich gemeinsam mit Lilian Freuding von der Initiative Stopp Abschiebung, Heiner Tettenborn, er ist ein Afghanistan-Experte und hat geschrieben Gesichter der Erde, ein sehr lesenswertes Buch, und unseren Freunden aus Afghanistan, Mohammed Ahmadin und Ibrahim Kurban, gestalten. Lilian hat hier gemeinsam mit anderen Aktiven in der Anti-Abschiebebewegung in Ulm etwas auf den Weg gebracht, was unbedingt fehlte. Nämlich auf der Straße die Menschen auf diese unmenschliche Abschiebepolitik hinzuweisen. Zu zeigen, dass Afghanistan eben kein sicheres Land ist, in das eine Rückkehr möglich ist. Und dass jede Abschiebung für die Betroffenen Gefahr für Leib und Leben bedeutet. Da gibt es leider jetzt auch sehr viele Beispiele, wo zum Beispiel Menschen zurückgekommen sind nach Afghanistan und heute nicht mehr leben oder sehr schwer verletzt sind. Durch Lilian gab es eine wunderbare Verbindung zur Universität. Wir haben aber die Demos nicht nur für die Menschen aus Afghanistan, sondern mit den Menschen aus Afghanistan gemacht. Denn durch sie gab es den Bezug zu diesem Land. Wir werden Sie weiter unterstützen und gemeinsam Aktionen machen. Und da habe ich jetzt einen Termin für euch. Die nächste Sammelabschiebung ist für den 23. Januar geplant. Gerne möchten wir an diesem Termin wieder aktiv sein. Falls wir es schaffen, erfahrt ihr das natürlich sofort. Das verspreche ich euch. Unser größtes Ziel ist es, dass diese, unsere Freunde, Teil der Ulmer Stadtgesellschaft werden. Am 30. April stand Ulm und Neu-Ulm unter Schock, als wir erfuhren, dass die Journalistin und Neu-Ulmer Bürgerin Mejale Tolu vor den Augen ihres kleinen Sohnes in der Türkei verhaftet wurde. Was dann folgte, war eine lange Geschichte des Leids, aber auch der Solidarität. Dazu werden wir auch später in dieser Sendung noch kommen. Wir hatten dann im Juni einen mutigen Journalisten zu Gast, nämlich Andreas Scheffel aus Göppingen. Er ist international tätig als Foto- und Videojournalist. Seine Publikationen zeigen auch immer wieder die fremdenfeindliche, hässliche Fratze unserer Gesellschaft, denn er berichtet angstfrei und direkt von Demos und Veranstaltungen aus der rechten Ecke. Er geht richtig in diese Gefahrenzone rein. Viele Journalisten machen das. Sie arbeiten allerdings verdeckt oder unter Pseudonym. Das macht Andreas nicht. Er steht zu seiner Arbeit und ist deswegen auch schon mehrfach Opfer von rechter Gewalt geworden, körperlich wie seelisch. Sein Haus wurde beschmiert, in seiner Post sind Drohbriefe und er wird bei seiner Arbeit massiv angegriffen und behindert. Wie weit der rechte Hass gegen freie Meinungsäußerung geht, wie Andreas Scheffel sich dagegen wehrt und was in dieser Szene so alles passiert, auf das keiner schauen mag, darum ging es im Lokaltermin am 11. Juni. Auch in der Tagesschau wurde über Andreas und seinen Mut berichtet. Er ist auch Mitglied von Reporter ohne Grenzen. Das ist eine international tätige Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Pressefreiheit und gegen Zensur einsetzt. Im Barometer der Pressefreiheit 2017 wurden festgestellt, dass in diesem Jahr 52 Journalisten getötet wurden, 8 Medienmitarbeiter bei ihrer Arbeit gestorben sind, 7 Blogger und Bürgerjournalisten getötet wurden, 178 Journalisten in Haft sind, 162 Medienmitarbeiter in Haft sind und 121 Blogger und Bürgerjournalisten in Haft sitzen. Und Reporter ohne Grenzen veröffentlicht auch immer eine Rangliste der Pressefreiheit. Und dort wurde festgestellt, dass die Medienfreiheit in den Demokratien massiv bedroht wird. Also das sind 180 Länder dort aufgelistet und Deutschland hält sich unverändert auf Platz 16. In vergangenen Jahren waren und darüber wird festgestellt, dass in vergangenen Jahren Journalisten erneut erschreckend vielen tätlichen Angriffen, Drohungen und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt sind. Immer wieder geraten Medienschaffende ins Visier von Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdiensten. Bedenklich sind auch gesetzliche Regelungen wie die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung und der neu geschaffene Anti-Whistleblower-Paragraph gegen Datenhehlerei und die neue BND-Gesetzgebung. Da müssen wir aufpassen, dass uns in unserer Demokratie nicht ein Stück, dass sie nicht ein Stück beschnitten wird, nämlich bei einem ihrer wichtigsten Güter, der Pressefreiheit. Und wie gesagt, Andreas war im Juni da und passend dazu jetzt Rio Reiser mit Junimond. So, wir sind weiter bei Radio Free FM und dem Jahresrückblick vom Lokaltermin. Das war zwar Rio Reiser, aber wir haben da die falsche Taste erwischt und das war der König von Deutschland. Aber ich glaube, von Rio Reiser kann man sich wirklich jeden Titel anhören und ja, da freue ich mich genauso drüber. War jetzt auch für mich eine Überraschung. Jetzt kommen wir zu den Sommermonaten und da war im Juli das große Thema Inklusion in Ulm. Da ging es darum, was Inklusion ist, Wie wird Inklusion in Ulm gelebt und wo will Ulm eigentlich noch hin? Was denken Betroffene und Außenstehende darüber? Ja, und wir hatten uns auch dort Gäste, die zu dem Thema wirklich fundiert was sagen können, eingeladen, nämlich Oliver Arnold. Und Oliver Arnold ist der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm und Kirsten Jakob von Inklusion in Ulm. Gemeinsam leben, gemeinsam lernen. Bereits im Oktober 2016 hatte der Gemeinderat einen kommunalen Aktionsplan Ulm inklusive beschlossen. Dazu gab es im April im Haus der Begegnung eine Auftaktveranstaltung. Diese habe ich auch besucht und ich war genauso wie die Veranstalter über das starke Interesse sehr erfreut. Hier wurde unterhalten, also die Band, die war einfach super, und über bereits bestehende Bemühungen im Bereich Inklusion informiert. Menschen mit jeder Art von Behinderung wurde eine Möglichkeit geboten, sich einzubringen an Thementischen, sich zu informieren, aber auch Kritik zu üben und Verbesserungsvorschläge einzubringen für ihre jeweilige Lebenssituation. Aktuell, ich weiß nicht, ob die jetzt gerade noch läuft oder ob sie schon abgeschlossen ist, müsste ich mich jetzt auch nochmal schlau machen, läuft in Ulm eine schriftliche Befragung von rund 9.500 Haushalten, in denen behinderte Menschen leben. Das erste Fazit ist, es fehlen vor allem barrierefreie Wohnungen. Hier Abhilfe zu schaffen, ist die Stadt aufgefordert, sicherzustellen, dass gerade im geförderten Wohnungsbau genügend barrierefreie Wohnungen entstehen. Auch im Bereich Mobilität gibt es verschiedene Verbesserungsvorschläge. Und dieses Thema werden wir sicherlich auch nicht aus den Augen verlieren. Und Ulm kann wirklich froh sein, dass sie in Oliver Arnold so einen engagierten Inklusionsbeauftragten haben. Und vor allen Dingen, was ihm wichtig ist, ist, dass er nicht weisungsberechtigt ist, sondern dass er wirklich ganz klar seine Vorschläge einbringen kann. Und das eben auch im Sinne der Menschen mit Behinderungen tut. Und gerade bei der Mobilität, ich glaube, das sieht man jeden Tag, dass da noch einiges zu machen ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass Behinderung nicht nur körperliche Behinderung bedeutet, sondern dass es da sehr viele verschiedene Formen gibt, zum Beispiel Sehbehinderungen und Menschen mit eingeschränkten Lernmöglichkeiten und andere Städte machen da zum Beispiel was vor. Und warum sollte man nicht davon lernen? Ich denke da zum Beispiel an dieses Mobilitätssystem, was Reutlingen hat, wo es nicht nötig ist, lesen zu können, sondern dass neben dem Ziel, neben der schriftlichen Darstellung des Zieles auch noch Bilder stehen, sodass jeder wirklich genau gucken kann, wo möchte ich hin. Und gerade wie wir mit Menschen mit Behinderungen leben, ist auch ein Stück Lebensqualität für unsere Stadt. Und im August haben wir uns einem weiteren sehr ernsten und sehr wichtigen Thema zugewandt, nämlich dem Thema Wohnungslos in Ulm. Die Prognose ist erschreckend. 860.000 Menschen waren 2016 ohne Wohnung. Und die Prognose geht sogar dahin, dass 1,2 Millionen Wohnungslose bereits im Jahr 2018 in Deutschland leben werden. Also das ist wirklich ein sprunghafter Anstieg. Thomas Specht von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sagt dazu, da nachhaltige und vor allem ausreichende Maßnahmen zur Verbesserung der wohnungs- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen und zur Wohnungsversorgung aller Wohnungslosen inklusive der Flüchtlinge ohne Wohnungen in den Vorjahren nicht eingeleitet worden sind, wird es zu einem weiteren Anstieg der Zahl der wohnungslosen Menschen um 40% eben gerade knapp auf diese 1,2 Millionen bis zum Jahr 2018 kommen. Das ist sind eigentlich erschreckende Zahlen. Und von der wir hatten natürlich auch Gäste in dieser Sendung, nämlich Frau Esther Heib. Sie ist stellvertretende Leiterin des Übernachtungsheims in der Frauenstraße. Und da gerade die Wohnungslosigkeit bei Frauen ansteigt, ist es ein gutes Zeichen, dass wir in Wieblingen jetzt ein Frauenwohnheim mit maximal 4 Plätzen zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite ist es aber anhand der Zahlen ein fataler Fehler, dass der Ausbau des Übernachtungsheims in der Frauenstraße verschoben wurde. Wir brauchen dringend diese 9 Plätze. Gut ist der Erwerb eines Hauses für betreutes Wohnen von minderjährigen Jugendlichen ohne Wohnung. Jedoch muss im Fall des Aufnahmehauses der Caritas endlich etwas passieren. Sonst passiert dort wirklich etwas. Nämlich der Zustand des Hauses ist nicht mehr tragbar. Zu sagen, dass das ja schon über Jahre so ist, das heißt, die Augen zu verschließen. Und das könnte fatal sein. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ja, Ulm hat sie wieder, die Friedenswochen. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und sie hat ein überaus erfolgreiches Revival hingelegt. Mit dabei bei jenen, die diese Wochen organisieren und sich inhaltlich einbringen, ist auch Radio Free FM. Darüber informierten im September Gisela Glück-Groß, Antje Trosin, Reinhold Thiel, Lothar Heusson und natürlich unser Paolo Pacucco in der Ausgabe des Lokaltermins. Während der Friedenswochen gab es 23 Veranstaltungen mit einer ungeheuer großen Bandbreite. Das reichte von der Friedensmeditation bis zum Friedenskonzert bis zur harten Diskussion. Dort ging es mit hochkarätigen Rednern um Gewaltfreiheit in der Politik, um Friedensstrategien gegen Kriegslogik und um die Frage, warum es Kriege gibt. Und welche Frage ist heute in der heutigen Zeit eigentlich aktueller als diese? Gerade in Ulm. Das Kommando in der Wilhelmsburg macht sich fit für NATO-Einsätze im Ausland. Soldaten aus 22 Nationen haben das Führungskommando 3 Tage lang auf die neue Aufgabe vorbereitet. Also das heißt, dass sich dort auf der Wilhelmsburg wirklich etwas befindet, was man sich genauer anschauen sollte. Und aus den Friedenswochen ist eine Friedensinitiative hervorgegangen, die sich im November im Café Dart gegründet hat. Ja, so sind wir gespannt auf die Wochen 2018 und die ersten Veranstaltungen stehen schon. Und da wäre es meine Bitte, sich wirklich mit der Entwicklung in Ulm, nämlich mit dem, was auf der Wilhelmsburg passiert, auseinanderzusetzen. Und im Alb-Donau-Kreis in Munderkingen entsteht ja dort auch was. Also da haben wir wirklich eine ganze Menge Themen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es in Dornstadt diesen Tag der Bundeswehr gab und wo es auch natürlich Proteste gegen diesen Tag der Bundeswehr gab. Und das ist ganz wichtig, dass man wirklich zeigt, wir möchten das, was im Moment läuft, nicht. Und was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, das kann ich in einem Satz zusammenfassen, nämlich, das ist schulfrei für die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat nichts in Schulen und in Einrichtungen, in der es um die Erziehung und das Heranwachsen von jungen Menschen geht, verloren. Ja, und wir alle wissen, dass im September ein ganz großes Ereignis war, nämlich die Bundestagswahl. Und diese fanden am 24. September statt. Radio Free FM hatte sie alle. Es waren alle Kandidaten der demokratischen Parteien zu Gast. Und so konnte sich jeder Hörer gut über Personen und Programme informieren. Denn wir hatten ja eine Stunde Zeit für die Gespräche.
Genau, und da komme ich mal noch ins Spiel, denn ich habe auch zwei dieser Sendungen. Wir hatten ja dann Plattform Spezial im Programm unter der Woche zwischen dem, was war es, 9. und dem 11., glaube ich, bis 15., nee, ab dem, also diese Woche 11. bis 15. September, 2 davon habe ich moderiert. Unsere Gäste waren dann am Montag zum Beispiel der Mathis von der SPD, am Freitag Ronja Kemmer von der CDU und ich glaube, du warst am Mittwoch oder am Donnerstag.
Ja, am Donnerstag war ich
da. Am Donnerstag warst du dann da und hast dann hier beim Kollegen Frank Riethoff, glaube ich, dann Rede und Antwort gestanden. Genau. generell so die Frage, wie war jetzt dein Eindruck von den Bundestagswahlen oder auch von vom Wahlkampf? Was waren die Themen, die auf dich zugekommen sind? Was wurdest du hauptsächlich gefragt? Was waren so deine Erfahrungen, was ist dir begegnet?
Also, ich würde sagen, vier Themen, die besonders oft gefragt, oder fünf Themen, die besonders oft gefragt wurden. Dabei war eigentlich das herausragende Thema Rente, Alterssicherung. Also, das hat wirklich sehr viele Leute interessiert. Dann natürlich, muss ich schon sagen, Migration. Und da muss man dann auch wirklich klare Kante zeigen und da eben nicht den Leuten nach dem Mund reden, sondern einfach mit ihnen auch ins Gespräch kommen. Denn oft sind die dann doch bereit, ihre Einstellungen einfach nochmal zu überdenken. Dann noch ein Thema war Umwelt. Da war auch für sehr viele sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch eigentlich gut, dass es viele Menschen gibt, die da im Prinzip Zeichen setzen möchten, und Friedenspolitik, also diese Unsicherheit, die man dann doch hat. Und gerade wenn man nach Amerika guckt, Trump, also da haben dann doch viele große Befürchtungen, dass da was laufen könnte, und dann eben auch, dass Europa auch nicht mehr so sicher ist, wie wir alle hoffen und alle denken. Also ich meine, man muss dann schon mal nach Osteuropa gucken. Ich meine, die CSU hat ihn ja eingeladen, den Herrn Orban, aber das ist ja nun wirklich ein absoluter Rechtspopulist. Polen ist auch, driftet auch immer mehr nach rechts ab. Also da müssen wir schon wirklich, ja, dann doch sehr klare Kante zeigen. Und Gesundheitspolitik.
Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist sehr stark die soziale Schiene, die dann auch irgendwo gefragt wurde, ist ja auch ein bisschen eigentlich der Schwerpunkt, den die Partei, für die du angetreten bist, für die Linke dann setzt. Das heißt, lokalpolitische Themen sind dann auch angesprochen und sind auch Themen, wie zum Beispiel die wir gerade angesprochen haben, oder auch gerade die Bauten am Bahnhof, in der Stadt. Ist das auch ein Thema gewesen oder war dann noch der Fokus sehr mehr auf der Bundes- oder auf der Weltebene?
Ja, das war dann schon auf der Bundes- und auf der Weltebene, aber natürlich spielen diese Themen immer mit rein. Also ich meine, sozialer Wohnungsbau ist ganz klar, war natürlich auch eins der Themen. Und dann, wenn das jetzt um den Bahnhof geht und so, dann natürlich eben Umweltpolitik, Verkehrstransformation. Und wo wollen wir da eigentlich hin? Was wollen wir da eigentlich verkehrsmäßig? Also das ist auch schon sehr stark, auf sehr starkes Interesse gestoßen und angesprochen worden.
Ansonsten, wie sieht es so aus? Du als Wahlkämpfer, du hattest auch verschiedene Auftritte. Ich glaube, zweimal waren von der Ulmer Zeitung dann Auftritte, bei denen du dabei gewesen bist. Wie viel Zeit hat dich das in Anspruch genommen überhaupt? Wie muss man sich das vorstellen, so ein Wahlkampf? Also du bist nominiert worden, aufgestellt worden, glaube ich, Anfang des Jahres. Oder war das schon vorher?
Also das war eigentlich ein Turbo-Wahlkampf in diesem Jahr. Ich bin im Juni erst als Direktkandidatin des Wahlkreises aufgestellt worden. Das bedeutete 3 Monate Wahlkampf. Und ich meine, diesen Vorlauf, den im Prinzip die anderen Kandidaten durch die frühere Wahl hatten, den musste man irgendwie reinholen. Aber wir waren eigentlich dieses Jahr im Wahlkampf wirklich ein super Team. Und das haben wir auch prima geschafft. Und natürlich muss man sich die Zeit nehmen. Man muss sich wirklich die Themen ganz genau angucken. Denn die Leute fragen schon genau nach. Einfach da oben sitzen und schwafeln, das ist nicht.
Wie viel Vorbereitungszeit verlangt denn sowas? Mir fällt auf bei so einer Diskussion, dass oftmals die Politiker oder die Vertreter sehr, sehr viel Detailwissen haben. Muss man sich das alles antrainieren, anlernen? Oder sind es Sachen, die einfach aufgrund dessen, dass man sich damit befasst, einfach die man parat hat, die man greifbar hat? Oder wie bereitet man sich denn davor?
Naja, ich meine, jeder hat natürlich so seine besonderen Disziplinen, wo man sagt, das ist eigentlich mein Thema. Und da sind natürlich bestimmte Fakten abrufbar. Und andere Themen, da muss man sich einfach reinarbeiten. Und manchmal kommt das Interesse auch gerade dabei, wenn man sich in ein bestimmtes Thema reinarbeitet, dass man merkt, oh, das ist ja eigentlich doch was mich sehr interessiert. Also ja, es macht einen auf jeden Fall nicht dümmer.
Ja, also auf jeden Fall warst du da sehr engagiert und du bist dann, glaube ich, auch in den Wochenenden immer in der Hirschstraße am Stand gestanden. Und wenn ich das richtig sehe, die meisten Parteien hatten ja ihre Stände, aber dass der Direktkandidat oder der Kandidat dann dabei gewesen ist, ich glaube, da warst du einer der wenigen, du bist ständig dabei gewesen, oder?
Die sowohl Frau Mattheis als auch der Marcel Emmerich, die waren eigentlich auch viel an ihren Ständen. Mhm. Ne? Und es ist mir einfach auch wichtig, mit dabei zu sein und mit den Leuten. Und wir hatten sehr viele Gespräche. Also das ist mir gerade, wenn ich jetzt das mit dem Wahlkampf 2013 vergleiche, sind die Leute eigentlich eher mit konkreten Fragen gekommen. Und das ist natürlich prima. Manchmal kann man nicht jede Frage sofort beantworten, aber dann muss man wirklich gucken, dass man nachschlägt und den Leuten die Information schickt oder liefert. Und das, ja, das war eigentlich das Schönste, mit den Menschen wirklich vor Ort ins Gespräch zu kommen.
Wie ist dein Eindruck, wie ist das Interesse vor Politik? Man hat ja immer beklagt, es hat nachgelassen, die Wahlbeteiligung ist über Jahre runtergegangen. Wie hast du das im Wahlkampf erfahren? Wie weit sind die Leute interessiert? Wie viele sind vorbeigelaufen? Wie viele Menschen sind wirklich stehen geblieben? Was war so dein Eindruck?
Ja, also ich muss sagen, dass sich jetzt mehr Leute für Politik interessieren, weil vielleicht die Gegensätze und die Gefahren noch stärker geworden sind, international und auch national. Wir haben jetzt eine rechte Partei mit im Bundestag und das polarisiert natürlich. Und das hat auch die Menschen schon ziemlich umgetrieben, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und ich meine, da gab es ja auch mehrere Vorfälle eben im Wahlkampf mit rechts und gegen rechts, und das war eigentlich auch ganz wichtig. Und da hatten wir zum Beispiel diesen einen doch etwas unangemessenen Einsatz gerade gegen die jungen Solid-Leute, und es liegen dann doch bei einigen Leuten die Nerven blank.
Ja, und danach ist erstmal ein bisschen Erholung wahrscheinlich angesagt. Du hast ja auch während der Zeit dann dein Radioengagement ein bisschen zurückfahren müssen. Wie beurteilst du dann letztendlich den Ausgang, vielleicht die aktuelle politische Situation?
Ja, also den Ausgang ist es fatal, dass jetzt eine rechte Partei mit im Bundestag sitzt. Und ansonsten wir hatten ein wirklich gutes Ergebnis, aber was jetzt abläuft, das ist dann doch eigentlich, es kann nicht befriedigen. Ich meine, dass Jamaika geplatzt ist, das habe ich eher etwas unemotional gesehen, denn die ganze Geschichte wäre dann doch nur nicht gerade eine soziale Politik gewesen, die da rausgekommen wäre. Und die Sondierungen SPD, CDU, also da denke ich doch, dass die SPD nicht gerade gut beraten ist, wenn sie da wieder in eine GroKo geht. Und das sagt ja auch Hilde Mattheis als Direktkandidatin der SPD hier vor Ort ziemlich prägnant. Und dafür möchte ich ihr auch danken, dass sie dann da doch sehr klare Kante zeigt.
Gut, ja klar, wird natürlich dazu immer verschiedene Ansätze oder verschiedene Meinungen geben. Können wir nicht alle natürlich hier betrachten. Bundestagswahl, sind wir damit durch, Eva, oder?
Ja. Ja, das ist natürlich jetzt ein etwas harter Schnitt. Radio Free FM, die Mitarbeiter von Free FM mussten in diesem Jahr einen sehr schmerzlichen, unfassbaren Verlust verkraften. Klaus Schmidtke, der mit so viel Herzblut ein unersetzbarer Teil des Senders war, hat im Juli den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Immer noch komme ich in den Sender, und wenn ich die Tür öffne, denke ich, er kommt gleich um die Ecke. Ich bin mir sicher, dass ein Teil von ihm immer hier bleiben wird. Mach's gut, Klaus, wo immer du auch sein magst.
Also da vielleicht ein Wort von mir noch dazu. Natürlich bleibt ein Stück von ihm auch hier, denn unsere ganze Studiotechnik, viel dem, was hier quasi im Studio steht, hat sehr, sehr viel auch mit Klaus Schmidtke zu tun. Und er hat hier wirklich sehr, sehr viele Stunden im Sender verbracht und Equipment in Ordnung gehalten und natürlich sich um viele technische Belange gekümmert. Also das sollte man, glaube ich, auch einfach nochmal erwähnen.
Ja, Herbert Grönemeyer, Der Weg. Ja, Free FM, Radio Free FM, der Lokaltermin. Wir schauen zurück auf das Jahr 2017 und wir sind jetzt beim Oktober angelangt. Ja, und nämlich bei dem städtebaulichen Kreativprojekt Wilhelmsburg. Darum drehte sich alles in dieser Sendung. Denn die Bundesfestung Wilhelmsburg in Ulm ist neben Landau, Luxemburg, Mainz und Rastatt eine von 5 großen Bundesfestungen und Europas größte Festungsanlage. Die Kuppe des Ulmer Michelsberges wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts von der Wilhelmsburg, nämlich dem Hauptwerk des Ulmer Festungsgürtels, geschmückt. Und diese soll nun nach dem jahrelangen Dornröschenschlaf wieder zum Leben erweckt werden. Und da werden kreative Ideen gesucht. Und in der Sendung waren dazu zu Gast Dr. Hans-Walter Roth, Arzt und CDU-Gemeinderat, Wulf Neuschwander, der ist im Vorstand des Übermorgenwelt e.V., sowie Matthias Burger, er ist Vorsitzender des Förderkreises Bundesfestung. Kulturell genutzt wird die Wilhelmsburg ja schon alle 2 Jahre vom Theater Ulm. Doch da geht noch mehr. Und das alles wird gefördert vom Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus. Für Kulturprojekte in der Wilhelmsburg stellt die Stadt Ulm ganz aktuell in diesem Jahr eine Ausschreibung zur Verfügung, nämlich die Projektförderung unter dem Titel Pop-up Space Wilhelmsburg ist jetzt gerade frisch ausgeschrieben worden. Die Ausschreibung richtet sich an Kreative und Kulturschaffende, die die Wilhelmsburg zeitweise bespielen und beleben wollen. Im Projekt Spaced 2017 gab es Aktionen im öffentlichen Raum. Dieses Jahr können die Räumlichkeiten der Burg genutzt und bespielt werden. Wer Näheres dazu wissen will, kann einfach auf der Seite www.die-wilhelmsburg.de nachschauen. Da steht alles Wissenswerte dazu drin. Mein persönlicher Wunsch an die Burg: bitte nicht zu kommerziell nutzen, lasst neue Gedanken zu und bitte erinnert euch daran, dass über Jahre Künstler damit gereizt wurden, dass dort dauerhafte Arbeitsräume entstehen. Projekte sind gut, aber lasst auch Kontinuität zu und schafft Arbeitsräume, die sich Künstler leisten können. Auf jeden Fall wird die Entwicklung der Wilhelmsburg spannend. Spannend wird es auch um den Bahnhof herum, denn das ist eines der städtebaulichen Filetstücke Ulms. Deshalb war dies auch das Thema unserer Sendung im November. Natürlich hatten wir uns dazu wieder hochkarätige Gäste geladen, nämlich Harald Walter. Er ist Projektkoordinator Projekt City Bahnhof bei der Stadt Ulm. Peter Rimmele, er ist auch von der Stadt Ulm und arbeitet in der Abteilung Stadtplanung, Umwelt und Baurecht, sowie Volker Sievert von der AG West. Anfang März 2017 ist der Bau der Tiefgarage und der dazugehörigen Bahnhofspassage gestartet. Ab 2020 wird dann der Bahnhofsplatz umgebaut. Die Detailplanung soll Mitte 2018 stehen. Wie sieht der aktuelle Plan eigentlich aus? Wird ein 27x27 Meter großes Metalldach den Bahnhofsplatz überspannen? Wo kommen denn die Bäume hin und die Fahrradstellplätze oder Kiss-and-Ride-Parkplätze und die Taxis? Hier wird nun die Beschlusslage des Gemeinderats umgesetzt. Und persönlich muss ich sagen, ganz froh bin ich nicht über die Planung. Ein Parkhaus in dieser Dimension steht sicherlich nicht für eine veränderte Verkehrspolitik. Die Zweispurigkeit war ein gut durchdachter Vorschlag der Verwaltung, der bis ins Detail durchgeplant war. Leider setzte sich hier die Individualverkehrsfraktion gut durch. Gut, der gefundene Kompromiss ist besser als nichts. Trotzdem ist es schade. Schade ist auch, dass ein ebenerdiger Zugang zum Bahnhof nicht mehr möglich ist. Trotzdem stimmte es mich optimistisch, mit wie viel Ideen die Stadtplanung an dem Bahnhofsprojekt arbeitet. Vielleicht wird es ja eines Tages doch was mit der Fahrradverbindung von der Hauptpost zur Schillerstraße und die Stadt Ulm bekommt einen tollen Eingang zur Stadt, der zum weiteren Kennenlernen einlädt. Dafür lohnen sich weitere Diskussionen. Im Dezember hatten wir wieder das Thema Migration auf der Tagesordnung. Es ging darum, wie schwierig ist die Migration in der Praxis? Die Bundestagswahl ist vorbei und das Thema Geflüchtete rückt immer mehr in den Hintergrund. Außer, falls sich wieder jemand mit einem besonders rigiden Vorschlag bei Sondierungsverhandlungen hervortun möchte. Das wollen wir nicht so stehen lassen. Deshalb war ich gemeinsam mit Elena Flügel vom Verein Menschlichkeit und Basir Sediki im Dezember zu Gast. Hier zeigte sich, das Thema Integration, besser Inklusion, ist kein Selbstläufer. Immer selbstverständlicher wird abgeschoben. Es ist die Regel, dass Geflüchtete aus Afghanistan und Afrika eine Ablehnung des Asylantrags bekommen. Für Basir stellte sich die Situation besonders dramatisch dar, da er alle Rechtswege ausgeschöpft hatte. Fakt ist, er will arbeiten. Allerdings kann er momentan nur eine Helferausbildung machen und dafür bekommt er in Bayern keine Ausbildungsduldung. Er ist einer der Geflüchteten, die alles richtig gemacht haben, aber trotzdem alles verlieren könnten. Baden-Württemberg hat glücklicherweise die Duldung für Helferberufe eingeführt. Ebenso dramatisch sieht es auf dem Wohnungsmarkt aus. Es ist für die Geflüchteten sehr schwer, hier in Ulm eine Wohnung zu erhalten. Danken möchte ich hier ausdrücklich allen, die sich engagieren, um hier Lösungen zu finden. Der Verein Menschlichkeit, die Flüchtlingsräte Ulm und Neu-Ulm, gerade diejenigen, die täglich im Büro im Mehringer Weg präsent sind und Ansprechpartner sind, den Sozialarbeitern und. Wir lassen nicht locker und bleiben an diesem Thema dran. Ein Höhepunkt des Jahres war die Sondersendung aus Solidarität für Mejale Tulu. Sie fand am Vortag des zweiten Prozesstages statt. Zu Gast waren Schefter Çalıçkan, Dr. Thomas Kienle, Beatrix Landmann, Gernot Zweigelt und Dogan Cengiz war am Telefon zugeschaltet. Natürlich lag über der ganzen Sendung die Hoffnung, dass Mejale am folgenden Tag freigelassen wird. Dass dies am nächsten Tag Wahrheit werden könnte, ja, das freute uns natürlich sehr. Die Lehrer von Mejale, nämlich Herr Zweigelt und Frau Landmann, schilderten eindrucksvoll, wie sie als Schülerin im Geiste Anna Essingers erzogen wurde und wie diese freiheitliche Grundeinstellung sie prägte. Schefter Çalıçkan analysierte die Entwicklung in der Türkei. Und der Gemeinderat der Stadt Ulm hat eine gute zweite Resolution für Mejale verfasst. Und hier möchte ich besonders Dr. Thomas Kienle herausheben, der ein hohes Maß an solidarischer Unterstützung zeigte und auch bei den Mahnwachen oft vor Ort war. Aber vergessen wir nicht, sie darf das Land, nämlich die Türkei, nicht verlassen. Es wird diesen Prozess im Frühjahr geben. Wir dürfen nicht nachlassen mit unserer Solidarität. Deshalb finden auch die Mahnwachen einmal monatlich weiter statt. Immer am ersten Freitag jeden Monats. Deshalb war es auch so wichtig, dass Dogan Cengiz telefonisch zugeschaltet war. Hat er doch den Bärenanteil an der Organisation der Mahnwachen geleistet. Hier hat Ulm tätige Solidarität und echten Internationalismus bewiesen. Denn Menschen aller Nationen, die sich mit dem Ziel identifizieren konnten, waren dabei. Ja, und damit war auch das Jahr schon zu Ende. Und viele Themen hatten wir in diesem Jahr. Andere müssen wir neu hinterfragen. So zum Beispiel den Armutsbericht der Stadt Ulm. Denn es geht nicht an, dass 25% der Kinder, die in Ulm leben, als arm oder armutsgefährdet gelten. Da müssen wir auch weiter dranbleiben und im nächsten Jahr uns um dieses Thema kümmern. Ja, nun hatten wir gerade bei der Musik meistens das Thema Abschied. Aber ich möchte optimistisch in das neue Jahr blicken. Und vor 2 Jahren hatte ich das große Glück, in München die Produktion, also das Stück Candide von Leonard Bernstein zu begleiten. Und es geht darum, um Candides Reise und Suche nach der besten aller Welten. Und am Schluss kommt er nach Hause. Und es wird im Finale gesagt, we're neither poor or wise nor good. We'll do the best we know. We build a house and chop or wood and make our garden grow. Das heißt, wir sind weder rein noch weise noch gut. Wir werden unser Bestes geben. Wir werden unser Haus bauen und unser Holz hauen und lasst unseren Garten wachsen. Und ja, um das, was vor der Tür passiert und wie hier in Ulm unser Garten wachsen soll, darüber werden wir auch im nächsten Jahr auf Radio Free FM im Lokaltermin weiter berichten. Doch nun Barbara Streisand mit Make Our Garden Grow.
Eva, wir haben schon 58, 27, dann, wir schaffen es zeitlich gar nicht mehr. Ich glaube, du hattest noch irgendwas aufgeschrieben oder unten einen Absatz, weil wir schaffen den Titel gar nicht mehr. Wir können ihn nur im Hintergrund laufen lassen und du sprichst
machen
drüber.
Machen wir doch so. Ja, natürlich möchte ich mich auch bei der Redaktion von Lokaltermin bedanken. Es war wirklich eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Und mein Dank geht dabei an Lotte Stevens, Michael Trost und Paolo Percoco und auch Maximilian Strauß hat ja im letzten Jahr noch Sendungen gemacht. Und meine Bitte ist auch an euch, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt sie uns doch. Schickt sie an lokaltermin@freefm.de. Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Ja, und natürlich möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei den Menschen, die uns immer liebevoll kritisch begleiten, bedanken. Und ja, auf ein Neues. Es verabschiedet sich bei euch die Eva Glate und
Michael Trost. Wir sagen Tschüss und ja, zur Info geht es weiter mit der Wiederholung der Plattform.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.